Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, du kannst dich noch daran erinnern, als ich davon gesprochen habe, dass die Polizei in Hamburg eine Telefonnummer gesucht hat und da musste man sein hat nach einem Telefonbuch gefragt, weil die eine Nummer abgleichen wollten.
So ein altes Telefonbuch war das, ne?
Und ich habe über einen Fall in Köln gelesen, und zwar, da ist ein Mord passiert 2005 im Hilton Hotel. Da wusste man überhaupt nicht, da ist ein Fotograf hinbestellt worden und am nächsten Morgen wurde er in seiner Blutlache gefunden. Sie kam überhaupt nicht weiter und auch bei Aktenzeichen Y wurde der Fall behandelt, auch mehr oder weniger ohne Erfolg. Und dann sind sie auch dort auf eine Telefonnummer gestoßen. Und diese Telefonnummer gehörte einer Frau und da stellte sich heraus, dass diese Frau ein Verhältnis mit diesem
Fotograf hatte.
Das heißt, der Ehemann von dieser Frau hat aus Hass und Eifersucht diesen Fotografen in dieses Hotel bestellt und hat mit einem Komplizen ihn da mit einem Baseballschläger erschlagen. Und das ist auch wieder aufgrund einer Telefonnummer ans Licht gekommen.
Ja.
Und dadurch wurde der Fall 2007 auch geklärt. Ist auch mal ganz interessant, wozu manchmal Telefonnummern gut sein können.
Das stimmt.
Ja, und dann fange ich jetzt mal mit meinem Fall heute an. Und zwar, da werde ich dich jetzt mal ein bisschen ärgern, Tanja, weil du mir schon seit Wochen erzählst, dass du diesen einen oder anderen Fall mal machen wolltest und nicht gemacht hast. Und jetzt habe ich einfach mal die Gelegenheit genommen und den Fall selber gemacht. Und zwar, ich lasse heute mal zum größten Teil die Vorgeschichte meines, Mörders kann man da nicht direkt sagen.
Mal ganz kurz, Matze, ne?
Ja.
Ich hatte mit dem Fall angefangen und habe mich dann noch umentschieden heute. Wir hätten sonst heute denselben Fall gehabt.
Siehst du? Sagen wir mal Drahtziehers.
Ja, Charles Manson kann ich sofort sagen, weil ich von dem andauernd geredet habe und ihn fast heute gemacht hätte.
Ja, siehst
du. So wie immer, fast.
Haben wir ja Glück gehabt.
Ja.
Denn seine Jugend verbrachte er wegen unterschiedlichen Delikte in Besserungs- und Haftanstalten. Das versuche ich jetzt mal zum größten Teil zu umreißen.
Ja.
Und zwar, seine Mutter war 16 Jahre alt, du kannst gerne auch mich noch ergänzen, wenn ich da jetzt was Wichtiges auslasse. Und zwar, seine Mutter war 16 Jahre alt, als sie ihn bekommen hat. Und wer sein Vater war, ist bis heute nicht zu 100% geklärt. Seine Mutter war eigentlich alles andere als ein Vorbild und lebte ihm eine kriminelle Laufbahn vor, die auch mit Haftstrafen belegt waren. Wodurch Charles teilweise auch bei seiner Tante aufwuchs. Seine Heranwachsensphase erlebte er, sofern die Mutter nicht einsaß, in unterschiedlichen heruntergekommenen Motels und Hotels. Die Mutter war zusätzlich auch Alkoholikerin. Es folgten, wie bereits gesagt, mehrere Aufenthalte in Besserungsanstalten und Gefängnissen aufgrund von Raubüberfällen, Diebstahlen, pipapo. Und aufgrund dieser wiederkehrenden Straftaten wurde auch Charles von einem Psychiater untersucht, der in Mansons Leben ein beträchtliches Ausmaß an Zurückweisung, mangelnder Stabilität und psychischem Trauma feststellte. Mit 19 Jahren, ich merke schon, ich bleibe da noch etwas in seiner Jugend stecken, jedenfalls heiratete er mit 19 eine Kellnerin, die für ihn auch die beste Frau der Welt war. Und aufgrund weiterer Straftaten kam er allerdings wieder ins Gefängnis. Seine Frau war zu diesem Zeitpunkt schwanger und es folgte ein Sohn, Charles Manson Jr. Und in der Zeit im Gefängnis lernte seine Frau einen neuen Mann kennen und ließ sich scheiden und verschwand mitsamt dem zugesprochenen Sorgerecht und dem Kind natürlich. Und 1993, ich weiß nicht, ob du das weißt, hat der Sohn Suizid begangen, weil er mit der Last nicht leben konnte, dass sein Vater ein Straftäter war.
Oh nee, das wusste ich nicht.
Ja. 17 Jahre später, nach vielen Knastaufenthalten, die Lehre der Scientology-Sekte, Gitarren spielen lernen und über 70 Songs komponieren, steht er trotz seines Willens gegen eine Entlassung, da er draußen nicht klar käme, vor dem Gefängnismauern. Und er ist nun 32 Jahre alt. Er bettelte und musizierte auf den Straßen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Dabei lernte er die Geschichtsstudierende Mary Brunner kennen. Beide zogen zusammen, also er zu ihr, ins Apartment, was die Geburtsstunde der Manson-Familie war. In den folgenden Monaten entwickelt sich daraus eine Kommune aus mehreren Frauen und einigen Männern und Mansons als Anführer, ich sag mal in Anführungsstrichen, der Sekte. Sie lebten die freie Liebe, den Summer of Love und stets unterstützend mit LSD und anderen harten Drogen. Und bei so einem Trip hat Manson eine Offenbarung bekommen, dass er Jesus sei. Und für die Kommune wurde das Apartment zu klein und sie kauften einen Schulbus, mit dem sie weiter nach Los Angeles tingelten. Die haben den komplett schwarz angemalt und haben da auch erst einmal drin gewohnt. Mhm. Und die Manson-Familie bekam weiteren Zulauf und hierzu kauften sie ein Haus, wo die das ganze Geld auch her hatten. Ne?
Ja.
Seine rassistische Denkweise ließ nur Weiße zur Familie zustoßen. Teilweise hatte die Familie solch großen Zulauf, dass sie Mitglieder nur über ein Losverfahren auswählen konnten. Mhm. Schon heftig, ne? Ja. Die haben natürlich auch viel Promotion gemacht. Und trotz, dass Manson die Familie so autoritär führte, also sie durften zum Beispiel, so wie er das nannte, keine Negermusik hören oder kein Fleisch essen. Trotzdem war der Andrang weiterhin konstant groß. Und zwar, er wetterte stets gegen Afroamerikaner aufgrund ihrer sklavischen Natur, sagte er. Und da seien sie nicht in der Lage, sich selbst zu führen. Er prophezeite auch seinen Jüngern, dass die schwarze Rasse rebelliert und Weiße und vor allem wohlhabende Weiße töten würden. Und es käme zum Rassenkrieg, in dem die Schwarzen gewinnen würden. Und jetzt komme ich mal dazu, warum es dazu kam. Er hat diesen Rassenkrieg ja angekündigt und dieser trat dann nun nicht ein. Er meinte nun, man müsse den dummen Schwarzen zeigen, wie man Weiße tötet. Er selbst fühlte sich übrigens als Jesus und Satan in einer Person. Und mit diesen Attacken gegen die weiße Bevölkerung wollte er einen Rassenkrieg auslösen, der ja ausblieb. Und inzwischen lebte die Manson-Familie auf einer Filmranch und hier geschah bereits der erste Mord. Gary Hinman war das Opfer. Es gab finanzielle Differenzen und Manson ließ das Geld durch seine Mitglieder der Sekte eintreiben, was trotz Gewalt misslang. Manson selbst schnitt dem späteren Opfer ein Ohr ab und einer der Sektenmitglieder erstach dann Gary. In diesem Fall schmierten die Täter mit seinem Blut Political Picky an die Wände. Also übersetzt so politische Schwein. Der Täter wurde aufgrund von Blutspuren aber schnell dingfest gemacht. Und jetzt kommen wir mal zu den berühmten Tate-Morden. Dies nahm auch Tarantino in seinem letzten Film als Vorlage. Roman Polanski, der Regisseur von Rosemary's Baby, Tanz der Vampire und aktuell sein letzter Film The Palace, dürfte eigentlich jedem bekannt sein. Und seine hochschwangere Frau, die Schauspielerin Sharon Tate, lebten zur Miete in einem prachtvollen Haus. Und zur verhängnisvollen Tatnacht war Polanski zu Dreharbeiten in Europa. Man muss mal so an dieser Stelle sagen, das war sein Glück, weil das hat sein Leben gerettet. Und Sharon war mit Bekannten auf dem Anwesen, als die Mitglieder der Manson-Familie mit Bajonetten, Pistolen, Äxten und Messern sie aufsuchten. Die Gruppe drang in der Nacht vom 8. auf dem 9. August 1969 in das Haus ein und ermordeten die Anwesenden durch Schüsse und zahlreiche Messerstiche. Als erstes töteten die Eindringlinge einen zufällig vorbeikommenden 18-jährigen Studenten mit 4 Schüssen. Auf Sharon und dem Ungeborenen wurde dutzendmal mit dem Messer eingestochen. Mit dem Blut von Sharon Tate schrieb Susan Atkins, eines der Familienmitglieder, das Wort Pick an die Haustür. Es blieben 5 Tote zurück. Später wurden 169 Messerstiche bei allen Opfern gezählt. Und am nächsten Tag wüteten einige Mitglieder der Familie in einer weiteren Villa in Los Angeles. Manson selbst war anfangs da, fesselte die Opfer und verließ dann vor den Morden den Tatort.
Ja, das hat er ja immer ganz schlau gemacht. Also
er war deswegen ja eigentlich kein Mörder. Ne? Ja. Er hat die eigentlich
kann
manipuliert.
Kann man so oder so sehen, aber
ja, man, ja. Genau. Drei Mitglieder der Familie verübten daraufhin die Morde. Mit dem Blut der Opfer wurden die Wörter Death to Pigs und Rice an die Wände des Hauses geschrieben und eines der Opfer wurde das Wort War in den Bauch geritzt. Zudem steckte eine Trangiergabel in dessen Bauch. Und im Anschluss haben die das versucht, ganz geschickt der schwarzen Bevölkerung in die Schuhe zu schieben, diese Morde, indem sie halt von den Opfern so die Kreditkarten, ich sag mal so, fallen gelassen haben in der Gegend, wo die so gewohnt haben, mit der Hoffnung, dass die halt finden und dann benutzen. Und dann denkt man natürlich,
Die waren das.
Was denn ja auch nicht geklappt hat.
Ja, aber das ist ja auch kurz gedacht und eigentlich müsste man ja erwarten, dass Charles Manson da so der Strippenzieher ist, der, ich sag mal, das geniale Brain dahinter.
Ja.
Aber da hat er ja auch nicht wirklich nachgedacht mit, also auch damals gab es ja schon Abgleich mit Fingerabdrücken und so.
Und vor allen Dingen, mit wem, was er ja auch gar nicht gerechnet hat, glaube ich, seine gesprächsbereiten und prahlenden Mitglieder der Sekte, denn die haben da ganz groß von erzählt, von diesen Morden. Und daraufhin wurden sie natürlich auch sehr schnell überführt. Und der spätere Prozess war aufgrund der Selbstinszenierung dieser vier Beschuldigten zum Prozess-Highlight geworden. Und zwar, Manson hat sich im Prozess auch ein Kreuz in die Stirn geritzt, was er später in ein Hakenkreuz änderte. Und die anderen folgten natürlich auch, aber beließen es bei einem Kreuz. 225 Tage war die Jury damit beschäftigt, ein Urteil zu fällen, was letztendlich für alle Beschuldigten die Todesstrafe bedeutete. Und 1972 wurde die Todesstrafe als verfassungswidrig erklärt und somit wurden die Strafen in lebenslanger Haft umgewandt. Später rum, ich glaube 1976, wurde die Todesstrafe wieder eingeführt, aber da konnte man die Täter nicht nochmal mit der Todesstrafe bestrafen. Und jetzt kommen wir nochmal zum Abschluss zu den Gnadensgesuche. Und zwar Susan Atkins stellte 13 Gnadensgesuche, aber sie starb 2009 im Gefängnis an Krebs. Die zweite Angeklagte, Patricia Greenwinkel, hatte 2017 14 Mal erfolglos um Gnade gebeten. Ihre Taten von damals würden sie jeden Tag verfolgen, sagte die grauhaarige Frau, die inzwischen zu dem Zeitpunkt 73 war, vor dem Begnadigungsausschuss. Leslie van Houten erhielt im vorigen November vom kalifornischen Gouverneur ihre 22. Absage, obwohl eine Bewährungskommission ihre Freilassung wegen guter Führung empfohlen hatte. Oh. Und Manson hatte 12 Gnadensgesuche gestellt, alle wurden abgelehnt und nach fast 5 Jahrzehnten hinter Gittern starb der berüchtigste Häftling im November 2017 eines natürlichen Todes. Er wurde 83 Jahre alt. Und dann gibt's noch ein weiteres Opfer. Diese brutalen Morde hatten trotzdem eine weltweite Wirkung. Sie führten zum Ende der Hippie-Bewegung. Dem bürgerlichen Amerika war dies langhaarigen, kiffenden Jugendlichen schon immer suspekt gewesen. Und als dann klar wird, dass eine Hippie-Gemeinschaft für die unfassbaren Taten verantwortlich ist, steht für die meisten Amerikaner fest, hinter dem Gerede von Liebe und Frieden schlummern an Anarchie und die Lust am Töten. Und von diesem Stigma werden sich die Hippies nie wieder erholen. Die Bewegung stirbt. Sie wurde von Charles Manson getötet. Ja, das war mal ein kurzer Einblick in die Manson-Familie.
Ja, bin ich doch noch dazu gekommen, nicht es selbst zu erzählen, aber zu hören.
Ja, da habe ich dir es vielleicht abgenommen, Tanja.
Ja.
Es ist ja doch schon sehr viel, was man da drüber lesen kann und eigentlich auch verwenden. Aber wenn ich das jetzt alles da mit reingenommen hätte, dann würde das jetzt hier mindestens anderthalb Stunden dauern.
Genau so ist es.
Ja.
Das ist eine sehr umfangreiche Geschichte.
Aber man kann ja auch den Film noch von Tarantino gucken. Ich finde, der ist auch sehr gut gemacht. Ich hatte das eben, als ich das erzählt habe, so mit dieser Villa auch noch so ein bisschen im Kopf.
Ging mir genauso.
Ja, ne?
Ja, wie die da auf dieses Grundstück gekommen sind überhaupt, weil das ja auch so abgeschirmt war.
Ja.
Ja, das ging mir genauso. Das Bild hatte ich auch im Kopf.
Also den Film kann man dann auch nochmal empfehlen.
Once Upon a Time in Hollywood, meinst du, ne?
Genau.
Ja.
Ja gut, Tanja, dann kommen wir zu deinem Fall heute.
Ja, und wir gehen zum 15.01.1947 nach L.A.
Auch nach Los Angeles.
Ja, ja. Und um 10.30 Uhr finden dort Spaziergänger im Gras neben dem Bürgersteig eine Leiche. Sie liegt auf dem Rücken, nackt. Sie ist an der Hüfte vollständig durchtrennt.
Oh.
Und der untere und der obere Teil liegen aber noch quasi, wie als würden sie zusammen noch sein, übereinander, aber mit so einem Abstand von einem Fuß ungefähr. Einige Organe fehlen. Der Schambereich und die Brüste sind verstümmelt. Die Leiche hat die Arme so hoch neben dem Kopf. Das Gesicht ist zur Straße. Irgendwie wollte der Mörder die auch so ein bisschen so drapieren, dass es auffällt. Und die Mundwinkel sind bis zum Ohr aufgeschnitten.
Also es ist dann so, wie so eine lachende Fratze aussieht?
Ja, das hatten wir ja schon häufiger.
Ja.
Und dieses Mal bei meiner Recherche habe ich gelesen, dass das das sogenannte Glasgow Smile ist oder auch Chelsea Smile genannt. Der Kopf und das Gesicht waren sehr stark verletzt, vermutlich mit einem stumpfen Gegenstand. Und der Körper war quasi blutleer und lag vermutlich auch noch eine gewisse Zeit im Wasser. Auf jeden Fall wurde die Person nicht dort, wo sie lag, getötet. Und im Nachgang wurde auch herausgefunden, dass die Todesursache Verbluten war. Was ich besonders heftig fand.
Das heißt, das Opfer wurde zerteilt und ist dann ausgeblutet.
Das Opfer ist vermutlich so schwer verletzt worden, dass es dann verblutet ist. Und im Nachgang wurden die meisten Verletzungen zugefügt.
Ach so.
Allerdings, man geht davon aus, dass die Verletzungen am Kopf und am Gesicht schon noch bei lebendigem Leibe, also auch das mit den Mundwinkeln, verursacht wurden.
War das Opfer denn jetzt eine Frau oder ein Mann?
Das Opfer war eine Frau, und zwar Elizabeth Short, genannt die Schwarze Dahlia.
Davon habe ich mal gehört, von der Schwarzen Dahlia.
Ist auch ein ganz bekannter Fall, denn es ist einer der bekanntesten, immer noch ungelösten Fälle.
Mhm. Aber den hatte ich auch mal auf dem Schirm, den wollte ich auch mal machen.
Wirklich?
Ja.
Wir gehen jetzt noch mal ein bisschen zurück. Die Elizabeth ist mit 4 Schwestern eigentlich erstmal ganz behütet aufgewachsen. Der Vater war erfolgreich und hat Minigolfplätze gebaut. Und es lief eigentlich alles ganz gut, bis 1929 der Börsencrash kam. Sie war 1924 geboren worden. Und ihr Vater musste seine Geschäfte aufgeben und ist kurz danach abgehauen und hat die Familie verlassen, weil er mit der Situation nicht mehr umgehen konnte. Mhm. Und die Mutter hat als Buchhalterin gearbeitet und war aber auch auf Almosen angewiesen. Und ab dem Zeitpunkt ging es der Familie relativ schlecht. Die Schwestern haben im Nachgang erzählt, dass die Elizabeth wohl mit dem Weggang des Vaters manisch-depressiv geworden ist. Sie ging dann nach Florida und wollte Model werden. Und dieser Traum von Modeln hat sich dann später zu einem anderen Traum entwickelt. Sie wollte nämlich dann Schauspielerin werden. 1942 meldete ihr Vater sich wieder, denn er wollte zur Familie zurückkehren, was die Mutter allerdings abgelehnt hat. Aber die Elizabeth hat daraufhin wieder Briefkontakt zu ihrem Vater aufgenommen und ist im Grunde ab diesem Zeitpunkt immer wieder hin und her getingelt durchs ganze Land. Sie ging nach Kalifornien zu ihrem Vater, aufgewachsen war sie in Boston, und wollte jetzt, wie gesagt, Schauspielerin werden. Sie hat allerdings mit ihrem Vater sich das ein oder andere Mal zerstritten und ging dann wieder zurück zu ihrer Mutter und ging dann wieder nach Florida, hat es da wieder als Model versucht. So vergingen eigentlich die nächsten Jahre. 1943 wurde sie, da war sie unter 21 und durfte deswegen noch keinen Alkohol trinken, beim Alkoholtrinken erwischt. Und ihre Fingerabdrücke und Fotos wurden gemacht. Diese Fingerabdrücke von dem Tag haben letztendlich auch zu ihrer Identifikation geführt. als die Leiche gefunden wurde.
Ja, das hatte ich mich schon gefragt, woher die es wussten, ja, wer die Tote war.
Ja. Sie hat dann einfach versucht, weil sie ja Schauspielerin werden wollte, im Nachtleben von L.A. Fuß zu fassen. Sie ist immer in so Bars und Restaurants gegangen, wo sie Schauspieler und Regisseure vermutet hat. Mhm. Und hat da auch häufiger mal Männer kennengelernt. Hat sich dann auch das ein oder andere Mal verliebt. Unter anderem mit dem Army-Piloten Joseph. Allerdings hat sie den kurz danach für einen anderen Piloten verlassen, den sie angeblich heiraten wollte. Der ist dann während des Zweiten Weltkrieges abgestürzt und sie hat dann versucht, Geld von der Familie zu bekommen, weil sie halt gesagt hat, er hatte ja schon zugesagt, sie zu heiraten.
Ja.
Die Familie hat behauptet, sie hat gelogen und das zieht sich eigentlich dann auch so durch den Rest ihres Lebens, weil ganz häufig Dinge, die sie behauptet hat, nicht ganz oder gar nicht der Wahrheit entsprachen. Sie ist dann danach wieder mit dem Piloten von davor, mit dem Joseph, zusammengekommen, der allerdings Zweifel an ihrer Treue hatte und sich deswegen von ihr getrennt hat. Das wird gleich nochmal wichtig. Sie hat ja später den Spitznamen Schwarze Dahlia bekommen aufgrund ihrer schwarzen Haare und sie trug auch häufig schwarze Kleidung. Und um den Zeitraum herum lief ein Film im Kino, der hieß Blue Dahlia statt Black Dahlia. Mhm. Und Freunde hatten aber erzählt, dass dieser Spitzname nicht erst durch die Presse entstanden ist, sondern auch sie schon früher sie so genannt hatten. Und ab dieser Trennung ging es eigentlich mit ihr ganz stark bergab. Sie hat keinen Halt mehr im Leben gefunden. Sie ist in billigen Hotels abgestiegen, hat bei Bekannten geschlafen, hat sogar einmal versucht, im Kino zu übernachten. Und die Kassiererin hatte dann so ein Mitleid mit ihr, dass sie sie zu sich nach Hause genommen hat. Also sie war völlig verloren. Mhm. Und am 8.1. wurde sie, wir erinnern uns, der Mord geschah am 15.1., von Robert Manley mitgenommen. Sie hatte nämlich versucht, per Anhalter zu fahren und er hat sie mitgenommen. Sie haben beide in einem billigen Motel übernachtet. Sie angeblich angezogen im Sessel, er im Bett und sind dann gemeinsam zurück nach L.A. gefahren. Sie hat ihm dann gesagt, dass sie mit ihrer Schwester verabredet ist in einem Hotel und mit ihr dann weiter nach Berkeley fahren möchte, wo die Schwester gewohnt hat. Sie hatte ihre Koffer am Bahnhof im Schließfach gelassen, ist ins Hotel und der Mandy ist mit. Gegen 6:30 an dem Abend ist er gegangen. Die Schwester war noch nicht da. Sie hat wenig später die Lobby verlassen, wurde an dem Abend noch in mehreren Cocktailbars gesehen und alles danach ist unklar. Ihre Schwester konnte allerdings bestätigen, dass alles gelogen war. Und zwischen dem 8.1. und dem 15.1. weiß man nicht, was passiert ist. Was man weiß, ist, dass beispielsweise ihre Kleidung aus den Schließfächern nicht abgeholt wurde. Das hatte relativ schnell, nachdem die Leiche gefunden war, die Presse rausgefunden und die hatten die Koffer besorgt. Sie haben der Polizei die Koffer übergeben und gesagt, sie hätten nichts aus den Koffern rausgenommen. Allerdings erhielt eine Zeitung ein paar Tage nach dem Mord ein Päckchen ohne Absender. Darin waren zu finden die Geburtsurkunde von Elizabeth Short, der Sozialversicherungsausweis, die Todesanzeige von dem Pilot, der im Zweiten Weltkrieg verstorben war, Fotos und ein Adressbuch mit 75 Adressen und Telefonnummern von Männern.
Oh.
Das Papier, mit dem das Päckchen eingepackt war, war mit Benzin bearbeitet worden. Und das war damals gängig, wenn man keine Fingerabdrücke hinterlassen wollte. Später wurden in einer Mülltonne Kleider und Schuhe von ihr gefunden. Und man ist jetzt natürlich nicht sicher, ob nicht die Presse, die Reporter, das vielleicht inszeniert haben. War das der Mörder, der das Ganze verschickt hat?
Mhm.
Oder war das die Presse? Man hat sich dann natürlich bei diesen 75 Männern gemeldet und hat herausgefunden, dass sie eigentlich immer recht ähnlich mit denen umgegangen ist. Sie hat die in einem Nachtclub oder in einer Bar kennengelernt, hat sich einladen lassen und ab dem Zeitpunkt, wo die Männer gemerkt haben, dass sie kein leichtes Mädchen ist, sind sie gegangen. Das heißt, das war auch keine richtige Spur.
Aber vielleicht war da irgendeiner von denen, ne, aus Rache. Oder es war sogar einer aus dieser Pilotenfamilie, weil sie Angst haben, dass die noch Geld bezahlen müssen. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Man geht aber davon aus, dass die Art, wie sie getötet wurde, darauf schließen lässt, dass das nicht ein einmaliger Mörder war, sondern dass das jemand war, der vorher und auch nachher gemordet hat.
Dass sie vielleicht auch nur ein Zufallsopfer war.
Kann vielleicht.
Ja.
Man geht außerdem davon aus, dass es jemand sein muss, der in irgendeiner Art und Weise medizinische Kenntnisse gehabt haben muss. Und es gab dann einige Verdächtige. Ich möchte ganz kurz auf einen eingehen, weil das auch einen kleinen Zusammenhang zu meinem letzten Fall hat. Und zwar hat der Polizist Steve Hodel angefangen, in diesem Fall zu ermitteln, weil er eine Theorie hatte. Und zwar, dass sein Vater der Mörder war. Der Vater war auch schon 1947 unter Verdacht geraten, aber vor dem Verhör war er nach Asien geflüchtet, wo übrigens ein relativ ähnlicher Mord auch stattgefunden hat. Sein Vater war Arzt und im Haus, in dem alten Geburtshaus quasi, und der Steve ist mit einem Spürhund, der auf Verwesungsgerüche spezialisiert ist, in sein altes Wohnhaus gegangen, in den Keller, und der Hund hat an 4 Stellen angeschlagen, weshalb der Steve eben davon ausgeht, dass in diesem Keller eine Leiche gelegen haben muss. Er hat noch mehrere kleine Indizien, die ihn dazu geführt haben, dass er seinen Vater verdächtigt. Man muss sagen, letztendlich, echte Beweise hat er nicht. Er ist aber davon überzeugt, dass sein Vater nicht nur der Mörder von Elizabeth Short ist, sondern auch der Zodiac-Killer.
Oh.
Und das hatten wir letztes Mal.
Ja.
Und so muss man dann tatsächlich sagen, die Elizabeth Short wollte ja ihr Leben lang auf die große Leinwand.
Hm.
Und sie hat es tragischerweise insofern geschafft, als dass es viele Dokumentationen und auch einen Film zu ihr gibt. Und unter anderem ist sogar eine Staffel bei der American Horror Story ihr gewidmet.
Oha.
Und so hat sie es dann, wie gesagt, auf diese tragische Art und Weise doch noch zum Film geschafft.
Ja. Ja, Tanja, da hatten wir heute ja 2 sehr bekannte Fälle,
ja,
eigentlich.
Ja, stimmt.
Und beide, die so ein bisschen mit der Glitzerwelt von Hollywood zu tun hatten. Ja, das war nicht abgesprochen. Das fand ich ja mal ganz gut, dass du im Prinzip meinen Fall gemacht hast und ich deinen.
Ja.
Den ich mal machen wollte. Ja, Tanja, dann hören wir uns beide auf alle Fälle und unsere ZuhörerInnen hoffentlich auch, wenn es wieder heißt, Crime of Your Life.